Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie, guten Morgen.
Hi Christoph, guten Morgen.
Findest du nicht auch, es gibt gerade so viele Neuigkeiten im politischen Deutschland, da weiß man gar nicht richtig, wo man anfangen soll.
Eine der Nachrichten, die FDP stellt sich neu auf. Es ist nicht das erste Mal, aber diesmal soll es wirklich anders werden. Neue Gesichter, neue Themen und ein neuer Ton.
Weg von der ewigen Fixierung auf Steuern oder Schulden hin zu einer Partei, die Innovation, Digitalisierung, Einwanderung und gesellschaftliche Offenheit in den Mittelpunkt stellt. Das klingt ambitioniert, aber vielleicht ist genau das richtig für die Zeit, in der wir leben.
Aber was bedeutet eigentlich ein echter Neuanfang in einer Partei? Wie bringt man frische Ideen von außen in alte Strukturen und kann Politik überhaupt etwas von dieser Start-up-Welt lernen?
Und warum ist es heute vielleicht wichtiger denn je, dass sich Parteien nicht nur nach innen orientieren, sondern auch den Schulterschluss suchen mit Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Technologie? Und hier kommt unsere heutige Gästin ins Spiel. Sie ist gerade eben zur neuen Generalsekretärin der FDP gewählt worden. Eine Wahl in schwieriger Zeit, denn die FDP befindet sich auf Bundesebene in der außerparlamentarischen Opposition. Gerade deswegen ist es eine wichtige Personalie, denn hier kommt eine Vollblutunternehmerin ins Amt, eine Expertin für künstliche Intelligenz, jemand, der den Hörerinnen und Hörern des Hype-Podcasts gut bekannt ist, jemand, der sich engagieren möchte und Politik und Staat nicht einfach den anderen überlässt.
Wir sprechen über neue Maßnahmen, über Energiepolitik mit Zukunft und über die Frage, was eine politische Mitte heute eigentlich leisten muss, um wieder relevant zu sein. Starten wir in die Folge.
Genau, starten wir in diese Folge.
Der Hype-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Nicole Büttner.
Nicole Büttner ist eine erfahrene CEO, Tech-Optimistin und Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie arbeitete in der Vergangenheit in einer Vermögensverwaltung und in der Strategieberatung. Sie gründete 2019 das KI-Lösungsunternehmen Merantix Momentum und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Dazu war sie übrigens auch schon mal hier bei uns im Podcast zu Gast. Und wer sich das Ganze nochmal anhören will, es war die Folge 170. Heute sprechen wir wieder mit ihr, denn für Nicole gibt es sehr, sehr spannende News. Aber das soll sie uns jetzt einmal selbst erzählen.
Nicole Büttner, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, hallo, danke schön für die Einladung.
Nicole, herzlichen Glückwunsch erst einmal. Du bist gewählt worden zur neuen Generalsekretärin der FDP. Und damit kommt in diesen Posten erstmals eine tief in der Berliner Digitalszene und in der deutschen Start-up-Szene verwurzelte politische Persönlichkeit. Wie hat sich für dich diese Wahl angefühlt?
Ja, also es ist natürlich sehr aufregend, jetzt in eine so neue Domäne reinzugehen, im Sinne von in der Startup-Szene in meinem Unternehmen. Das mache ich jetzt ein paar Jahre, da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Ich werde sicherlich viel lernen. Ich habe aber auch einfach eine sehr hohe Motivation. Ich bin ja so seit 20 Jahren FDP-Mitglied. Die Partei geht gerade durch eine schwere Phase. Und ich freue mich, dass Christian Dürr mir das Vertrauen ausgesprochen hat, der Vorsitzende, und mich gefragt hat, ob ich Generalsekretärin werden möchte. Und ich glaube auch, dass die Zeit sozusagen jetzt so, ja, also es ist jetzt auch irgendwie Zeit. Es fühlt sich richtig an, es fühlt sich an nach dem richtigen Moment. Und vielleicht und hoffentlich kann ich viel beisteuern, dass die Partei wieder nach vorne kommt.
Warum bist du vor 20 Jahren der FDP beigetreten?
Das war witzig, ne? Ich habe ja damals studiert noch und habe im Grunde genommen, war der Wahlkampf da irgendwie sehr präsent. Das war natürlich auch eine der ersten Bundestagswahlen, die ich dann auch machen konnte. Ne? Ich war da so 20. Und hatte mich dann sozusagen auch mal mehr mit der Parteienlandschaft beschäftigt und hatte einfach tatsächlich alle Wahlprogramme gelesen und fand, dass der FDP hat mich einfach am meisten angesprochen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, super, ich werde FDP-Mitglied.
Und dann hast du aber kein besonders hohes Amt bekleidet in der FDP. Du warst eher normales Mitglied oder hast du mal eine Funktion schon inne gehabt in der FDP?
Ich war dann ganz lange Jahre Mitglied, also ganz einfaches Mitglied und habe dann bei Bezirkswahlen wurde ich mal aufgestellt, aber ich habe im Grunde genommen dann das erste Mal bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg war ich Landtagswahlkandidatin. Das war die Wahl 2016 und dann habe ich danach mich mehr in parteiinternen Gremien engagiert, war im Landesvorstand in Baden-Württemberg 6 Jahre lang. Habe auch viel inhaltlich in den Landesfach- und Bundesfachausschüssen an diesen Themen Wirtschaftspolitik, Digitalpolitik, Technologie gearbeitet. mich dann aber eben auch nach Gründung von Merantix Momentum wieder ein bisschen mehr zurückgenommen und weniger gemacht.
Woher kennst du Christian Dürr?
Na, Christian Dürr ist mir natürlich schon über die Jahre ein Begriff gewesen. Er war Fraktionsvorsitzender. Wir sind uns ab und an mal bei Veranstaltungen über den Weg gelaufen und wir haben uns jetzt die letzten Wochen natürlich deutlich besser kennengelernt in vielen intensiven Gesprächen. Wie man das so macht, wenn man überlegt, ein Team zu werden und zu sein, wie man sich dann eben so ein bisschen kennenlernt.
Was muss man genau machen als Generalsekretärin, ganz besonders bei der FDP?
Also die Generalsekretärin ist ja ein Ehrenamt und wirkt im Grunde genommen, also hat kein ganz offensichtliches Pflichtenheft, ja. Und das haben auch Generalsekretäre in der Vergangenheit ein bisschen unterschiedlich gelebt. Von daher ist es ein breites Spektrum an Erwartungen, das da auf einen trifft und gibt einem und mir jetzt aber auch konkret natürlich die Freiheit, das auf meine Art und Weise zu interpretieren, also jetzt zu kalibrieren, wie viel kann ich in die Partei wirken, wie viel kann ich außerhalb der Partei wirken und vernetzen. Und ich glaube, dass wir das jetzt eben auch nochmal ganz neu anschauen im gesamten gewählten Präsidium. Ja, das ist ja die Parteispitze, sind ja nicht nur zwei Personen, der Vorsitzende und die Generalsekretärin, sondern es ist ein ganzes Präsidium an Leuten. Und wir haben uns ganz fest vorgenommen, dieses Team einfach nochmal neu und breiter aufzustellen. Das ist auch personell gelungen jetzt an diesem Bundesparteitag und verteilen da jetzt sozusagen verschiedene Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche. Und von daher, kann ich das auch nochmal neu interpretieren, was sozusagen die Generalsekretärin jetzt die nächsten zwei Jahre macht, vielleicht im Vergleich zu den letzten zwei.
Also Generalsekretärin ist eben nicht die Bundesgeschäftsführerin, hat keine formellen Aufgaben, führt auch nicht sozusagen im technischen Sinne die Geschäfte. Was habt ihr euch vorgenommen jetzt für diese Zeit, die nächsten Jahre, die in der Opposition stattfinden werden, zumindest auf Bundesebene? Wo wollt ihr die Partei hinbringen?
Ja, wir wollen natürlich inhaltlich uns neu aufstellen. Das hat Christian Dürr auch am Bundesparteitag anklingen lassen, gesagt, wir wollen nochmal eine Art Grundsatzprogramm, wenn das Freiheit konkret aufsetzen und ein bisschen wegkommen von dieser, ich finde, in der Öffentlichkeit etwas verengten Wahrnehmung der FDP auf ein, zwei vielleicht fiskal-steuerpolitischen Themen hin zu wirklich dem breiten Portfolio an Themen, ja, Innovation, Zukunft, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, aber auch Bürgerrechte, Meinungsäußerung, gesellschaftspolitische Themen, wie wollen wir eigentlich ein wirkliches Einwanderungsland werden mit einer richtigen Integrationspolitik und so weiter. Da gibt es ganz viele Pfeile eigentlich im Köcher der FDP, die in der Vergangenheit nicht so wahrgenommen wurden. Das ist sicherlich eine große Aufgabe, das aus einer außerparlamentarischen Opposition in der öffentlichen Wahrnehmung breiter aufzustellen. Und ja, dazu gehört natürlich auch die konstruktive Begleitung dessen, was jetzt in der Regierung läuft. Weil für mein Empfinden brauchen wir sozusagen mehr marktwirtschaftliche und unternehmerische Konzepte und dafür steht die FDP. Das wollen wir natürlich auch einbringen.
Die FDP war in ihrer Geschichte ja immer geprägt, wie jede andere Partei, auch von unterschiedlichen Flügeln. Es gab mal einen nationalkonservativen Flügel, in der FDP ist schon lange her. Es gab immer den ordnungsliberalen Flügel. Es gab natürlich den Steuersenkungsflügel, den Wirtschaftsflügel. Das ist auch ganz normal in einer Partei. Wie würdest du jetzt auch gerade unter dem Eindruck des gerade abgelaufenen Bundesparteitages die heutigen Flügel beschreiben? Gibt es Flügel oder ist das ein altes Denken? Denkt man gar nicht mehr in Flügeln innerhalb der Partei? Was sind die Strömungen, die jetzt zutage treten?
Ja, also ich glaube, man muss überhaupt mal eine Partei erfinden, in der alle Mitglieder einer Meinung sind. Das ist ja auch die Aufgabe einer Partei, sich da auf gemeinsame Themen zu fokussieren und die auch in einer konstruktiven Debatte zusammenzuführen. Und ganz viele dieser Themen, die du jetzt alles anklingen lassen, sind für mich gar keine Widersprüche. Ich glaube, es ist total möglich, sich gesellschaftspolitisch modern aufzustellen und gleichzeitig ja wirtschaftspolitisch und für eine soziale Marktwirtschaft eben einzutreten. Und ich halte von diesen Flügeldebatten wenig. Ich glaube, das bringt uns auch nicht wirklich weiter als Liberale. Johannes Vogel und auch Christian Dürr haben das, finde ich, am Parteitag schön gesagt. Freiheit ist nicht teilbar. Wir versuchen uns sozusagen auf das zu konzentrieren, was uns eint, weil wir brauchen diese starke liberale Stimme. Und da hilft es uns nicht, wenn wir uns auf das konzentrieren, was uns teilt, sondern auf das, was uns wirklich vereint. Und da gibt es eine ganz große Schnittmenge. Und das wurde auch am Bundesparteitag sehr deutlich.
Du hast im Handelsblatt kürzlich vor einigen Tagen ein großes Interview gegeben. Da wurdest du auch gefragt nach der Ehrenamtlichkeit der Funktion und nach deiner Tätigkeit für Merantix. Da kennen wir dich ja. Du warst auch schon mal im High-Podcast für Merantix, einer der Pioniere in Deutschland für das Thema KI. Du hast gesagt, ich mache meinen Job bei Merantix weiter. Muss ich ja auch, weil das Ehrenamt ist ja halt auch nicht bezahlt. Irgendwie muss man ja Geld verdienen. Und du sagtest einen interessanten Satz, dass ja die meisten Generalsekretäre nebenher andere Berufe hatten. Sie waren entweder Minister teilweise mal, sie waren Abgeordnete. Das heißt, sie hatten ein geregeltes Einkommen von anderer Stelle. Aber die meisten, wenn ich es in Erinnerung habe, wenn nicht alle waren, standen im Staatsdienst. Nun ist es ja gerade in der, ich sage jetzt mal zugespitzt, Neidgesellschaft Deutschland nicht unüblich, dass man Leuten dann Interessenkonflikte vorwirft, auch wenn sie einfach ganz normal versuchen, ihre Arbeit so gut wie möglich zu machen. Wird sowas schon an dich herangetragen? Ja, die einzelnen Gesetze oder die Vorschläge, die die Partei jetzt macht oder kommentiert, die könnten ja auch positiven Einfluss auf Merantix oder Merantix-Beteiligungen haben, deswegen Interessenkonflikt. Hörst du sowas schon oder ist eine neue Zeit angebrochen, die man vielleicht auch mit einer französischen Stimmung vergleichen kann? In Frankreich ist es absolut üblich, dass Leute zwischen Wirtschaft und Politik hin und her wechseln. Das tut dem Land ausgesprochen gut. Wie beobachtest du das jetzt? Wie sind die Reaktionen?
Also ich begrüße das im Übrigen auch in der neuen Bundesregierung, dass da jetzt zwei Minister auch von außen dazugekommen sind und damit ihre Kompetenz einbringen ins Kabinett. Das muss jetzt natürlich irgendwie inhaltlich dann auch, damit müssen jetzt auch liefern, aber ich finde eigentlich, diese Tendenz trifft einen Zeitgeist, weil ich glaube eher an vielen Stellen, dass auch manche Leute sich fragen, Mensch, versteht eigentlich Politik noch die wirklichen Bedürfnisse von mittelständischen Betrieben, von Handwerkern, von Unternehmen? Sind die nicht eigentlich zu weit weg? Und das ist das konkrete Angebot, das ich an der Stelle auch machen möchte und vernetzen möchte, ne, mit Wirtschaft, mit Zivilgesellschaft, mit Startups. Am Ende müssen wir wegkommen von diesen Denksilos. Ja, die Fragen sind so komplex heutzutage. Wie sieht denn der Sozialstaat von morgen aus? Wie sieht eigentlich der Wettbewerbsfähigkeitsplan, das Geschäftsmodell für Deutschland aus? Da brauchen wir vernetztes Denken und viel Input. Und deswegen, glaube ich, ist der absolut richtige Ansatz.
Viele Medien haben jetzt auch schon geschrieben, dass ein neuer Trend angebrochen sei. Verena Huberts, auch selber Start-up-Unternehmerin, in ihrer zweiten Legislaturperiode plötzlich Bundesministerin, glänzende Unternehmerin, wahrscheinlich auch eine sehr gute Ministerin. Carsten Wildberger, vorher bei einem großen Energieversorgungsunternehmen, dann bei Kekonomy, also im Retail tätig, im Handel tätig, jetzt auch Bundesminister, du Generalsekretärin, also plötzlich, über Jahre ist das immer wieder gefordert worden, dass Wirtschaft und Politik enger miteinander zusammenarbeiten, dass es mehr Durchlässigkeit gibt, dass Schnittstellen entstehen. Jahrelang nichts passiert und plötzlich ist es da. Ist das wirklich ein Trend?
Ich hoffe es. Ich hoffe, es ist ein Trend, der sich auch fortsetzen wird. Ich glaube, das Essentielle ist ja auch zu sagen, und so verstehe ich auch die anderen Persönlichkeiten, die reinkommen. Ich für mich erhebe ja auch nicht den Anspruch, dass ich sage, ich kann jetzt alles besser und mache das alles im Alleingang, sondern es geht ja um Vielfalt und Diversität in diesen Teams, verschiedene Expertisen zusammenzubringen und dann mehr Balance reinzubringen, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es ein Trend, von dem ich hoffe, dass er noch ein bisschen weitergeht, weil bis zum Gleichgewicht kann der Trend eben noch ein bisschen weitergehen. Und wie gesagt, ich glaube, das trifft auch so eine Art Zeitgeist, ne, dass es nicht so unterschiedliche Welten sind, weil es geht so schnell voran, ne? Christoph, du sagst auch gerade, ich komme aus der Technologiebranche. In KI ist ja jede Woche, jagt eine Neuigkeit die nächste, was es an Fortschritt und Veränderung gibt. Und da vernetzter zu sein, ich glaube, das schadet der Politik nicht, sondern ganz im Gegenteil, das hilft.
Und wie gesagt, Frankreich hat das über Jahrzehnte vorgemacht, allerdings auf eine sehr elitäre Art und Weise. Es sind halt nicht überall Durchlässigkeiten entstanden, sondern es sind vor allen Dingen die Absolventen der Elite-Hochschule ENA, die mal in der Politik, mal im Unternehmen arbeiten, dann wieder in der Politik, dann wieder im Unternehmen. Aus meiner Beobachtung hat es dem Land wirklich genutzt. Hier bahnt sich aber doch eine Durchlässigkeit auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Man muss nicht an der WHU oder an der Bucerius Law School studiert haben, um zwischen Politik und Wirtschaft wechseln zu können. Also breiter, liberaler, durchlässiger, vielfältiger als in Frankreich.
Ja, ich finde, das ist auch, genau, ist doch prima. Und das ist richtig gut.
Was sagen denn deine Kolleginnen und Kollegen bei Merantix?
Also natürlich ist so ein Schritt eng abgesprochen mit meinen Geschäftspartnern, die du ja auch gut kennst, Christoph. Und die sehen das auch als, sie kennen natürlich auch einfach mich als Person und wissen, dass mir das ein wichtiges Anliegen ist. Und wir verstehen ja auch als Unternehmer, ich meine, wir haben ein Fonds, der hier in Deutschland, in Europa in junge Technologieunternehmen investiert. Mit Merantix Momentum begleite ich Industrieunternehmen, begleite das ganze Team, Transformations- und KI-Projekte und baut Lösungen für Großunternehmen, Behörden und so weiter. Also wir glauben an diesen Standort hier in Deutschland, um es auch mal so zu sagen, als Unternehmer. Und ist ganz klar, dass natürlich auch die Politik, ja, dass die Standortpolitik hier investitionsfreudig und innovationsfreundlich sein muss. Das heißt, die kennen mich natürlich gut, die wissen, dafür schlägt mein Herz. Und dass ich bei so einer Gelegenheit ja dann eher in die Verantwortung trete und sage, okay, wenn ich da mitgestalten kann, dann mache ich das. Das so gut kennen die mich. Und wir haben das gut abgesprochen, wie wir das intern regeln. Und das werden wir die nächsten Wochen, wird sich das auch gut einpendeln.
Was glaubst du, wie viel Arbeit wird es sein, Generalsekretärin zu sein?
Also ich denke, das muss ich jetzt alles ein bisschen einpendeln. Also der Bundesparteitag ist jetzt gerade 2 Tage her. Ich bin jetzt sozusagen, bekomme erst jetzt überhaupt Zugriff auf die ganzen Ressourcen und auch Einblicke in die Aktivitäten. Aber ich gehe davon aus, dass es eine Frage von guter Organisation und Teamplay, dass wir sozusagen uns da breit aufstellen und gut Zuständigkeiten aufteilen. Von daher, ich bin mir noch nicht sicher, wie viel Zeit das genau in Anspruch nehmen wird.
Jetzt begleitest du aus einer Oppositionsrolle eine Bundesregierung, die es ja an Aufbruchssignalen nicht mangeln lässt. Es gibt neuerdings ein Raumfahrtministerium, zwar nicht nur Raumfahrt, sondern Raumfahrt und Forschung, aber immerhin. Auf Bundesebene gab es noch nie ein Ministerium für eine Spezialbranche. Es gab noch nie ein Autoministerium, ein Chemieministerium, ein Maschinenbauministerium. Gab es nicht. Plötzlich gibt es ein Raumfahrtministerium. Auch noch gut besetzt mit jemandem, Doro Bär, die sich wirklich leidenschaftlich für das Thema interessiert. Gebackt von Markus Söder, der sich ganz besonders leidenschaftlich dafür interessiert. Es gibt im Koalitionsvertrag, glaube ich, auch Pläne, in Deutschland tatsächlich Giga-Rechenzentren zu bauen, die natürlich bekanntlich viel Strom verbrauchen, um auch eine Infrastruktur für künstliche Intelligenz zu schaffen. Es gibt breiten Rückhalt in der neuen Bundesregierung für Initiativen wie beispielsweise der Schwarzgruppe und dem, was sie in Heilbronn machen für eine europäisch souveräne Cloud. Also noch ist es zu früh, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber zumindest von dem, was die Regierung verlautbaren lässt, ist es eine Aufbruchsstimmung in Sachen Technologie. Jetzt machst du außerparlamentarische Opposition. Also du kannst nicht einfach nur sagen, viel Glück und Beifall, sondern du musst Kritik üben. Musst du das? Und wenn ja, welche Kritik würdest du üben?
Ja, also ich finde, also jetzt einfach mal so eingangs, ich glaube so, jetzt muss ich die Regierung mal sortieren. Ich bin jetzt persönlich einfach nicht der Typ, der gleich an Tag 2 versucht, auf so einer Bundesregierung loszuhacken. Jetzt muss mal die Arbeit beginnen und wir müssen jetzt mal sehen, was denn welche Taten denn jetzt diesen Worten folgen. Ich hätte mir allerdings auch schon im Koalitionsvertrag natürlich noch mehr wirtschaftliche Erneuerung gewünscht. Also auch im Sinne einer breiten Offensive für Wettbewerbsfähigkeit, für die Wirtschaft. Ich habe das jetzt nicht als krasses Wirtschaftsreformpaket gelesen, diesen Koalitionsvertrag, ja, aus meiner Lesart. Da hätte ich mir schon mehr gewünscht. Ich glaube, da müssen wir auch die Latte tatsächlich wirklich höher hängen. Wir lesen ja auch, das war jetzt gerade auch im Spiegel, wie sehr sozusagen auch Europas Top-Konzerne da, was Gewinne und Margen angeht, zurückhängen in ihren Geschäftsmodellen hinter anderen Geografien. Also da ist schon strukturell was am Brodeln, wo wir auch in der Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen müssen. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Aber Sie können sicher sein, dass wir das sehr konstruktiv begleiten werden und da immer nachbessern werden und da immer auch Hinweise geben werden, wo wir denken, hey, das können wir noch besser. Deutschland kann mehr.
Robert Habeck hat ja eine unter Volkswirten allseits bekannte Kenngröße eingeführt, die aber in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so bekannt war, nämlich das Potenzialwachstum, und hat auch in seinem letzten Bericht als Bundeswirtschaftsminister darauf hingewiesen, dass das deutsche Potenzialwachstum zu niedrig ist. Ich glaube, etwa 0,5%. Das bedeutet, wenn es normale Nachfrage gäbe, dann hätten wir Maschinerie installiert, die ungefähr in der Lage wäre, das Bruttosozialprodukt um 0,5% zu steigern, aber nicht mehr. Sprich, es fehlt tatsächlich Ausrüstung. Viel mehr Wachstum würden wir gar nicht hinbekommen, außer von magischer Hand ergibt sich plötzlich neues Wachstumspotenzial, ohne dass man vorher große Kapitalinvestitionen tätigen muss. KI bietet ja dazu beispielsweise die Möglichkeiten. Aber viel Skepsis geboten. Die meisten Volkswirte im In- und Ausland bewerten die Wachstumschancen Deutschlands als sehr schwierig, zumindest über 0,5% hinaus, über das Potenzialwachstum. Was müsste Deutschland denn tun, um stärker zu wachsen? Wie könnten wir auf 2, 3, 4, 5% Wachstum zurückkommen?
Jetzt ist ja ein sehr großes Schuldenpaket, Investitionspaket, wenn wir denn dem trauen können, verabschiedet worden, um Infrastruktur, aber natürlich auch Verteidigbarkeit zu rüsten. Ich glaube, das kann eigentlich seine volle Wirkung nur entfalten, wenn da auch private Investition folgt. Also ich glaube, dieses Prinzip, dass der Staat als einziger investiert und ich sage jetzt mal alles mit Geld zuschüttet, ist meistens kein gutes Signal, sondern wir müssen das eigentlich so aufstellen, dass vor allem auch private Investitionen das zu einem Vielfachen anwachsen lassen und diese Investitionsfreude auch auslösen bei privaten Investoren. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Und ich glaube, ein zweiter Punkt, der für uns als Standortfaktor sehr wesentlich wird, wenn es um digitalen Fortschritt geht. Du sprachst gerade an, dass eben auch große Rechenzentren viel Energieleistung brauchen, ist Energie. Also wir müssen natürlich auch als Volkswirtschaft gewährleisten, dass wir genug Zugang zu Energie haben und dass der auch bezahlbar ist. Ich glaube, das sind schon zwei sehr wesentliche Themen für uns in Deutschland.
Bist du dafür, dass in Deutschland neue Atomkraftwerke gebaut werden?
Also ich bin da erstmal technologieoffen, also und es gibt ja kein Kraftwerk in modernster Technologie. Ich verstehe auch, dass, glaube ich, die Frage auch ist, gibt es Betreiber, die dazu bereit sind? Das ist, glaube ich, eine nicht unwesentliche Frage dabei.
Das ist eine interessante politische Stellungnahme, weil viele sagen, ja, da müssen wir gar nicht drüber nachdenken in der Politik, weil die Betreiber wollen das sowieso nicht. Das stimmt wahrscheinlich so gar nicht, oder?
Ich glaube, um das einfach mal so zusammenzufassen, ich glaube, wir müssen für alles offen sein, was eine Lösung ist, um diesen Energiebedarf zu decken. Und da werden wir sicherlich auch energiepolitische Konzepte erarbeiten. Wir sind ja jetzt auch dabei, uns programmatisch nochmal neu aufzustellen und werden sicherlich auch in dieser Hinsicht Ideen einbringen, wie das geschehen kann. Wir haben ja jetzt auch in den Ministerien wieder neue Expertise aus diesen Sektoren. Von daher bin ich sehr gespannt, wie die das jetzt angehen. Und dann werden wir sehen, was nach den ersten 100 Tagen oder so passiert ist und wie man das noch konstruktiv begleiten kann.
In den USA zumindest gibt es einen starken Trend zu sogenannten SMRs, kleinen modularen Reaktoren, die in einen 40-Fuß-Container passen, die man tatsächlich mit der Eisenbahn, mit dem Flugzeug, mit dem Schiff transportieren kann und dann vor Ort platzieren kann, die angeblich sicherer sein sollen, auf jeden Fall weniger Platz benötigen als die bisherigen Reaktoren und die man ganz nah an die Energieverbraucher heranbringen kann. Also nicht Riesenkraftwerk, davon übers Land verteilt einige wenige, sondern SMRs in der Nähe großer Fabriken. Und nach dem, was zum Beispiel Bloomberg jetzt in der vergangenen Woche geschrieben hat, wird es einen Boom von SMRs geben, die in den USA ganz neue Energiemöglichkeiten schaffen werden. Hältst du das für realistisch und für Deutschland auch für wünschenswert, wenn es sowas gäbe?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir diese Energieverfügbarkeit gewährleisten und auch zu kompetitiven Preisen. Von daher, ich bin da und wir sind da als Freie Demokraten einfach sehr technologieoffen. Es ist ja auch noch das Thema, zusätzlich zu diesen SMRs, ist ja auch noch das Thema Fusionsenergie, wo wir ja auch eigentlich tolle Startups und tolle Innovationsunternehmen im Land hervorgebracht haben. Ja, auch die Frage, wie können wir auf solchen Themen wirklich nach vorne kommen und auch dafür sorgen, dass die dann zur Marktreife kommen und diese Herausforderung für uns lösen.
Nicole Büttner, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Das hat wirklich Spaß gemacht und dir viel Erfolg in deinem neuen Amt.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich merke mir, es klingt nach neuem Schwung für die FDP. Und das vor allem durch die unternehmerische Perspektive, die Nicole mitbringt. Frischer Wind aus der Startup- und Tech-Welt weht jetzt quasi in die FDP. Nicoles Ziel, mehr marktwirtschaftliche, innovationsfreundliche Impulse für eine zukunftsfähige Politik. Das klingt schon mal sehr gut, finde ich. Und das könnte auch dabei helfen, das Ziel der FDP zu erreichen, von der einseitigen Wahrnehmung als Steuerpartei wegzukommen. Und wir haben gehört, geplant ist ein neues Grundsatzprogramm, das Freiheit konkretisiert und Themen wie Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Bürgerrechte und Einwanderung stärker in den Fokus rückt, um als echte Zukunftspartei sichtbar zu werden.
Und ich nehme 3 Punkte mit. Erstens, die Zeiten des Flügeldenkens in den Parteien, die geht hoffentlich dem Ende entgegen. Es kommen immer mehr pragmatische, weniger in Flügeln denkende Menschen an die Spitzen von Parteien und das dürfte sein Gutes haben. Außerdem können wir beobachten einen richtigen Trend. Wir hatten im Interview darüber gesprochen, dass viel mehr Menschen aus der Wirtschaft nach vorne kommen. Verena Huberts, Startup-Unternehmerin, ist jetzt Bundesministerin geworden. Nicole Büttner, mit der wir gerade gesprochen haben, Generalsekretärin der FDP. Carsten Wildberger von Kekonomy, also einem großen Technikhandelsunternehmen, jetzt als Digitalisierungsminister ebenfalls in der Bundesregierung. Ein Trend, der Hoffnung macht, weil endlich zumindest auf dieser Ebene der Politik wirtschaftlicher Sachverstand Einkehr hält. Zweitens, es ist Zeit für Pragmatismus und nicht für Denkverbote. Auf die Frage, ob sie denn gegen oder für Atomkraft sei, sagt Nicole Büttner, sie wolle sich das ganz genau anschauen. Sie weiß, was Small Modular Reactors sind. Sie kennt den Trend, sie beobachtet die technologischen Entwicklungen und will zunächst einmal nichts ausschließen für Deutschland. Das bedeutet nicht, dass sie es automatisch fordert. Wir haben nicht gehört, dass sie sagt, Deutschland braucht neue Atomkraftwerke, aber eine gewisse geistige Offenheit. Auch das ist ein belebendes neues Element in der Politik, dass man nicht gleich von Anfang an sagt, nein, das wollen wir nicht, das passt gar nicht ins Konzept. Davon haben wir uns verabschiedet, da aus dieser Technologie sind wir ausgestiegen. Offenheit, das Schlagwort. Also, gute Argumente können ältere Argumente überwinden und widerlegen, sofern ihnen das inhaltlich gelingt. Und ein dritter Punkt, viele Menschen, dazu gehört Nicole Büttner, wollen den Staat nicht einfach nur denen überlassen, die nichts oder wenig von Wirtschaft verstehen, sondern sie drängen in die Politik. Nicole Büttner war 20 Jahre lang FDP-Mitglied, eher in passiver Rolle eines einfachen Mitglieds, weil sie andere Sachen zu tun hatte. Sie hat ein viel beachtetes Unternehmen, nämlich Merantix, hier in Berlin mit aufgebaut. Jetzt aber sagt sie, lass mich in die Verantwortung nehmen. Sie geht in die Politik und engagiert sich. Auch das eine gute Nachricht. Also, wir schließen diesen Podcast mit guten Nachrichten. Das alles ist ermunternd. So zumindest unsere Meinung.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge des Hype-Podcasts. Wir hoffen, euch und Ihnen hat's gefallen. Und wir hören uns dann natürlich wieder nächste Woche. Wann, Christoph?
Am kommenden Dienstag um 5.55 Uhr.
Genau, um 5.55 Uhr am Dienstag.
Bis dann.
Bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.